ARD Sounds.
Junge Akademiker, zum Beispiel aus Indien und Vietnam, kommen nach Deutschland, um hier zu arbeiten und landen hochverschuldet auf der Straße. Die deutsche Fleischindustrie sucht im Ausland nach Arbeitskräften und findet gut ausgebildete junge Menschen aus Asien. Die werden über Agenturen in ihrer Heimat angeworben, mit großen Versprechungen und gegen hohe Vermittlungsgebühren. Luke Oeppert vom WDR hat ein halbes Jahr lang zu dem System dahinter recherchiert. Mit ihm klären wir heute, unter welchen Bedingungen die Menschen hierher kommen und wie sie dabei ausgebeutet werden. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 26. Mai. Luke, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Moin. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir sind in Indien im südwestlichen Bundesstaat Kerala im Sommer 2025, wo eine Gruppe junger Männer, die sich gerade noch überhaupt nicht kennt, allesamt aber bei einer Agentur auflaufen. Und die sind alle auf der Suche nach einem Job in Deutschland. Und all diese Männer bewerben sich bei dieser Agentur, um einen Job in Deutschland zu bekommen und zahlen dafür sehr viel Geld. Es handelt sich dabei um eine Gruppe junger Männer, alle zwischen 20 und 30. Wir haben die auch nach und nach kennengelernt. Einer von ihnen heißt Mohit, mit dem wir uns auch länger unterhalten konnten. Und die sind motiviert zu arbeiten, um endlich Geld zu verdienen für sich, aber auch für ihre Familie.
Warum wollen diese Männer unbedingt einen Job in Deutschland?
Also diese Männer wollen alle nach Deutschland kommen, weil die Jobs hier in Deutschland natürlich auch dementsprechend beworben werden. Das heißt, denen ist bewusst, hier gibt es andere Gehälter als in Indien, Gehälter, die sie dort niemals bekommen werden. Und das sind alles junge Männer, die ein Studium abgeschlossen haben und sicherlich so ein bisschen die Hoffnung auf ein besseres Leben haben und wie in Indien üblich, als junger Mann in der Familie auch in die Rolle schlüpfen, dass sie vielleicht dafür zuständig sind, für ein besseres Leben zu sorgen und auch ihre Familie mitzuversorgen. Und da ist der Job in Deutschland halt eine Riesenchance oder wird zumindest als solche verkauft.
In Indien ist es für junge Arbeitskräfte ja auch seit Jahren sehr schwer, einen Job zu finden. Und da setzt dann diese Agentur an, von der du gesprochen hast, und bewirbt Jobs zum Beispiel in Deutschland. Was weißt du über sie?
Das ist eine lokale Vermittlungsagentur, sprich das ist einfach ein Büro mit mehreren Räumen, wo die Leute hinkommen können, um sich beraten zu lassen für Jobs in Deutschland. Und diese Agentur vermittelt die indischen Menschen nach Deutschland, indem sie unterstützt beim Visaprozess, bei den Jobs, die verfügbar sind. Das heißt, sie sind die Schnittstelle, um nach Deutschland zu kommen. Aber halt ein privates Unternehmen, also das ist nicht irgendwie staatlich unterstützt.
Da höre ich dann schon raus, privates Unternehmen, da muss man dann auch Geld für zahlen.
Ja, und zwar allerhand. Es ist so, dass die Inder, mit denen ich während der Recherche gesprochen habe, 10.000 Euro an Gebühren bezahlt haben, was für Menschen in Indien ein halbes Vermögen ist. Also das Einkommen da ist auf einem ganz anderen Niveau als bei uns in Deutschland und 10.000 Euro sind einfach eine wahnsinnig hohe Summe, die die Menschen bezahlt haben, nur um nach Deutschland zu kommen, nur um diese lokale Vermittlungsagentur zu bezahlen. Das heißt, dass sie sich um den Visumsprozess kümmern, dass sie den Job klar machen. All das kostet 10.000 Euro und die Leute haben uns erzählt, dass sie dafür sich verschuldet haben, Kredite aufgenommen haben.
For me, it's my dream to come to Germany, get money by selling the gold from my family.
Ein Mann erzählte uns, dass er im Prinzip die Familie ihr ganzes Gold verkauft hat, nur um diese Gebühren zu bezahlen.
Wahnsinn. 10.000 Euro, muss ich sagen, ist für mich privat auch sehr viel Geld. Lohnt sich das denn für diese Männer überhaupt? Ich meine, das Geld muss man dann auch erstmal wieder reinkriegen, ne?
Ja, das ist schon eine Rechnung, die man aufmachen muss und die, irgendwie ein Deal, den all diese Männer bewusst eingehen. Das dauert natürlich Monate, wenn nicht Jahre, um diese Schulden zurückzubezahlen, aber nichtsdestotrotz ist das ein Deal, den die Leute, glaube ich, eingehen und ganz bewusst eingehen, natürlich in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Und wie lange dauert dann dieser Prozess eigentlich, wenn man zu dieser Agentur gegangen ist in Indien?
Generell kann man sagen, dass das relativ schnell geht. Also ich würde sagen maximal 3 Monate. Wir haben auch im Prinzip die Unterlagen einsehen können, die uns die Männer gezeigt haben. Sprich, die Männer wissen, dass es nach Deutschland geht, dass es zur Fleischindustrie geht. Das heißt, die Agentur hat schon einen Job parat für die Männer, die sich dort bewerben. Und das ist in diesem Fall ja ein Job bei Westfleisch in der deutschen Fleischindustrie. Und das ist den indischen Arbeitnehmern bewusst. Die unterschreiben die nötigen Unterlagen in Indien, steigen dann ins Flugzeug, kommen in Frankfurt an. Wir konnten alle Unterlagen uns angucken. Wir haben auch die Reisepässe gesehen, den Einreisestempel vom Frankfurter Flughafen von Ende September, aber auch das Visum, wo drin steht, die Leute kommen als Fleischer nach Deutschland und haben ein ja, Visum als Fleischer bei der Firma Westfleisch. Und das nennt sich 18B-Visum, sprich, die kommen über ein ja, sogenanntes Fachkräftevisum. Das ist im Aufenthaltsgesetz geregelt. Und dafür ist dann wiederum wichtig, dass sie einen Studienabschluss haben, bei der sie quasi dazu berechtigt, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Letztendlich ist es dann aber so, dass die Menschen, die vielleicht BWL studiert haben, in der deutschen Fleischindustrie landen.
Dieses 18B-Visum heißt also, man braucht einen Studienabschluss dafür. Aber was man dann in Deutschland arbeitet, das muss dann nicht zwingend mit einem Studium zu tun haben, oder?
Es geht dann nur um eine qualifizierte Tätigkeit. Das sollte vereinfachen, dass Fachkräfte hierher kommen und es so ein bisschen entbürokratisieren, dass immer genau geprüft werden muss, ob sie für den jeweiligen Job auch ausgebildet sind. Jetzt wird es aber halt so genutzt, dass ja, Menschen für Niedriglohnsektoren hierher kommen.
Eine der Firmen, die da Hilfskräfte durch diese Agentur angeworben hat, ist also Westfleisch, hast du erzählt. Was ist das für eine Firma, dieses Westfleisch?
Ja, Westfleisch ist einer der größten Fleischproduzenten in Deutschland, insbesondere wenn es um Schweinefleisch geht. Zählt Westfleisch zu den großen Unternehmen in Deutschland, ja, gleich hinter Tönnies.
Und diese Gruppe junger Männer aus Indien, du hast ja unter anderem mit Mohit gesprochen, die arbeiten dann mit ihrem Uni-Abschluss bei Westfleisch in Nordrhein-Westfalen, über 7000 Kilometer entfernt von zu Hause. Wie viel verdienen die dann?
Also wir haben ja auch in die Gehaltsnachweise gucken können der indischen Arbeiter und die verdienen 14,50 Euro die Stunde, was ja im Prinzip einem Hilfsarbeiterlohn entspricht. Es gibt ja auch Zuschläge oder auch vielleicht Wochen, in denen weniger gearbeitet wird, aber grob kann man sagen, die landen bei 2300 Euro brutto. Davon gehen dann ja natürlich Sozialversicherungen runter, Steuern, dann landen sie bei 1700 Euro netto und davon werden dann 300 Euro vom Arbeitgeber einbehalten für ein Zimmer und 120 Euro für den Transport zur Fabrik hin und zurück jeden Tag.
Und das muss man sich wirklich nochmal klar machen, das sind Akademiker, die aus Indien kommen, keine Hilfsarbeiter.
Mein Kollege Julius Baumeister und ich, wir saßen ja tagelang dort vor Ort in den Zimmern mit den Arbeitern, haben gesprochen. Nun ist es so, die Menschen aus Indien können gutes Englisch und die sind wirklich wahnsinnig eloquent. Können sich gut ausdrücken, haben Bock zu arbeiten, aber stoßen halt hier auf ja, sehr schwierige Arbeitsbedingungen.
Und die Unterkünfte, in denen sie untergebracht sind, die werden direkt vom Arbeitgeber organisiert oder wie läuft das?
Das ist typisch in der Fleischindustrie bei Menschen, die aus dem Ausland kommen, dass die Menschen halt nicht nur einen Arbeitsvertrag bei Westfleisch, Tönnies oder anderen Unternehmen unterzeichnen, sondern oft dazu auch einen Wohn- und Transportvertrag.
Wie kann ich mir diese Unterkünfte vorstellen?
Man muss sich das so vorstellen, die sind meistens in ja, sehr einfachen, wenn nicht heruntergekommenen Unterkünften untergebracht. Immer zu zweit in einem Zimmer und das ist irgendwo in Ostwestfalen sehr ländlich gelegen. Manchmal vielleicht auch in einem kleinen Ort, aber generell zahlen die Leute 300 Euro pro Person für ihre Unterkunft. Und die teilen sich die Zimmer, das heißt 600 Euro pro Zimmer, nicht in der Kölner Innenstadt, sondern irgendwo in Ostwestfalen. Und noch dazu sind da halt Betten drin, Stühle, ein Tisch und das war's. Und das sind sehr einfache, in Teilen auch heruntergekommene Unterkünfte.
Jetzt mal andersrum gefragt, wieso wird eigentlich so ein großer Aufwand getätigt aus der Sicht von Westfleisch beispielsweise, um an Arbeiter zu kommen?
Ja, also es ist so, dass Fachkräftemangel ja, herrscht auch in der Fleischindustrie und daraus machen die Unternehmen auch keinen Hehl. Man muss sich das schon so vorstellen, dass da bei sehr niedrigen Temperaturen sehr harte körperliche Arbeit verrichtet wird. Auch das bestätigen uns die Unternehmen, wenn man so mit denen spricht, sagen, wir wissen schon, dass das nicht ohne ist. Das heißt, es ist sehr harte Arbeit für nicht unbedingt einen guten Lohn. Und das ist halt was hier in Deutschland kaum noch jemand machen will. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass vor allem Menschen aus Osteuropa in dieser Branche gearbeitet haben, sehr viele. Auch das wird immer weniger, nachdem ja wirklich jahrelang die Menschen aus Rumänien kamen, aus Bulgarien kamen, aber sich in diesen Ländern eben das Lohnniveau auch angepasst hat. Das heißt, die Leute kommen nicht mehr so viel von da, wie es mal der Fall war. Und deswegen wird geguckt, wo kriegt man jetzt Leute her? Und das sind dann eben oft Drittstaaten, Asien, also Indien, China, Vietnam, Usbekistan. Alles Länder, wo Menschen sind, die nach Deutschland kommen und auf ein besseres Leben hoffen.
Wie geht es denn der Gruppe aus Kerala in Indien rund um Mohit mit der neuen Arbeit bei Westfleisch?
Was Mohit uns erzählt hat und was sich im Prinzip auch deckt mit all den Erzählungen der anderen indischen Arbeitnehmer, ist, dass sie natürlich überrascht davon waren, wie es hier zugange geht. Und viele von denen und auch Mohit erzählen uns, dass sie den harten Arbeitsbedingungen letztendlich gar nicht gewachsen sind. Also weil sie das zu körperlich finden, weil sie sich verletzen, weil sie Verschleißerscheinungen haben, krank werden. Und das war auch bei Mohit so, der im Prinzip schon nach kurzer Zeit in der Fabrik am Fließband Hautirritationen bekommen hat, also wirklich starkem Hautausschlag, hat immer wieder beschrieben, wie sehr das gejuckt hat, war wohl auch im Krankenhaus teilweise und hat sich eben nicht mehr in der Lage gesehen, weiterzuarbeiten, weil es einfach auch nicht besser wurde. Hat das auch mit seinem Vorgesetzten geteilt und gesagt, ich bin krank, ich kann nicht arbeiten. So hat er es uns erzählt und daraufhin der Vorgesetzte hat darum gebeten, dass Mohit bitte einfach zur Arbeit kommen solle. Sprich, auf die Krankheit oder gesundheitliche Beschwerden wurde Mohits Erzählung nach einfach keine Rücksicht genommen. Und es ist dann halt so, wenn man nicht zur Arbeit kommt, was Mohit dann irgendwann nicht mehr getan hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr, ja, ich schaffe es gerade nicht zu arbeiten, dann wurde ihm gekündigt. Ohne die Angabe von Gründen, was aber auch komplett rechtens ist, denn in der Probezeit braucht der Arbeitgeber keinen Grund, um jemanden zu kündigen. Und so wie Mohit ging es auch mehreren anderen indischen Arbeitnehmern, also rund ein Dutzend, die quasi alle in Sozialberatung auflaufen, mit denen wir allen sprechen konnten und die allesamt ihren Job in der Probezeit verloren haben, die alle gesundheitliche Beschwerden hatten während der Arbeit, weil die Arbeit sehr hart war. Also sie haben uns wirklich davon erzählt, wie sie leiden, wie sie sich eigentlich gar nicht in der Lage fühlen, diese Arbeit zu verrichten.
Was sagt denn Westfleisch dazu?
Westfleisch entgegnet, dass es in Einzelfällen ja zur Kündigung kommen musste, weil es auch keine Ersatzbeschäftigung gab und dass in keinem dieser Fälle eine lebensbedrohliche schwere Erkrankung vorlag. Sprich, man versucht, das zu legitimieren, die Leute einfach loszuwerden, was auch ihr gutes Recht ist, weil man in der Probezeit sich eben auch von seinem Arbeitnehmer kündigen kann, ohne Gründe. Ich meine, es geht ja darum, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer gucken, ob es passt. Für Mohit und auch die anderen Arbeitnehmer aus Indien ist das allerdings nicht so leicht, denn die sind ja nicht einfach nur Arbeitnehmer, sondern die haben 10.000 Euro bezahlt, um überhaupt diesen Job ausüben zu dürfen. Das heißt, die sind sehr in Vorkasse gegangen, nur um diesen Job zu machen und Geld zu verdienen. Und wenn denen jetzt nach 2 Monaten oder 3 Monaten gekündigt wird, dann haben die halt einen riesigen Schuldenberg, den sie ja überhaupt nicht abstottern können. Also in Indien schon gar nicht. Und auch in Deutschland haben sie ja keinen anderen Job. Sie haben ein Visum bekommen, was an ihren Arbeitgeber geknüpft ist. Und das führt zu massiver Verzweiflung. Also die indischen Arbeitnehmer, mit denen wir gesprochen haben, die ja wussten einfach nicht, was sie machen sollen und waren ziemlich fertig. Für sie alle war das sehr problematisch, weil ihr Schlafplatz ja auch an ihren Arbeitsvertrag geknüpft war. Das heißt, sie haben dann auch oder sind Gefahr gelaufen, ihren Schlafplatz zu verlieren, obdachlos zu werden. Mohit hat, während wir mit ihm gesprochen haben, den Koffer gepackt, weil er am nächsten Tag das Haus verlassen sollte. Ihm wurde gesagt, geh zurück zu deiner Familie, geh zurück nach Indien. So hat er es uns erzählt. Das war für ihn aber überhaupt keine Option, weil er, wie gesagt, sehr viel Geld oder sehr viele Schulden aufgenommen hat. Und für ihn war klar, er muss in Deutschland bleiben, er muss hier weiter arbeiten. Und er, ja, wusste nicht, wie es weitergeht, aber er wusste, er will nicht einfach nur zurück nach Indien. Jetzt, nachdem wir Westfleisch mit unserer Recherche konfrontiert haben, sagt Westfleisch schon, okay, wir arbeiten an einem finanziellen Unterstützungspaket für die betroffenen Arbeiter. Das heißt, Westfleisch gibt auch zu, dass es diese Fälle von sehr hohen Gebühren gab. Die berichten sogar von 15.000 Euro, während wir nur 10.000 Euro gehört haben.
Das Geld, das man der Agentur zahlt.
Genau, das Geld, was die indischen Arbeitnehmer an die Agenturen bezahlt haben, das hat Westfleisch, wie gesagt, bestätigt und hat gesagt, dass das nach und nach rauskam, dass man das verurteile und sich jetzt in Zukunft eben auch verstärkt selbst kümmern wolle und die betroffenen Leute unterstützen will. Aber inwiefern das geschieht, das ja, können wir gerade noch nicht nachverfolgen.
Lass uns doch nochmal auf dieses System der Agentur da schauen. Wie genau funktioniert das?
Es gibt diese lokale Vermittlungsagentur in Indien. Das ist in Kerala, in der Bundesstadt, wo die indischen Arbeitnehmer herkommen. Das ist quasi so auf der indischen Seite. Dann haben wir die großen deutschen Konzerne auf der deutschen Seite und es gibt dann noch eine kleine Schnittstelle, die quasi so ein bisschen ja, dafür zuständig ist, dass die Leute aus Indien nach Deutschland kommen und alles Hand in Hand geht.
Was ist das für eine Schnittstelle?
Also wir haben während der Recherche immer wieder gehört, okay, es gibt diese eine Vermittlerin und das war eine chinesischstämmige Personalvermittlerin mit dem Namen Yanan S. Das haben wir immer wieder gehört, davon haben uns die Arbeiter erzählt Und wir haben uns natürlich gefragt, was hat es damit auf sich? Also wer ist diese Frau, was macht die? Wir haben dann über ihren Namen und weitere Gespräche im Prinzip herausgefunden, wer die Frau ist und was sie macht. Wir haben auch die Website gefunden. Und da wird ganz bewusst damit geworben, dass man eben für Branchen, die unter Fachkräftemangel leiden, Leute aus Drittstaaten rekrutieren kann. Das heißt, sie wirbt damit, dass sie Leute besorgen kann aus Indien, aus China, aus Vietnam, um ja, Stellen zu besetzen, die hierzulande deutsche Firmen nicht mehr besetzt bekommen können. Das heißt, sie spricht unterschiedliche Branchen an, nicht nur die Fleischindustrie, auch die Pflegebranche, die Gastronomie, ganz unterschiedliche Branchen, und sie bewirbt quasi dann diese Erfolgsgeschichten auch, indem sie Fotos der vermittelten Kandidaten auf ihrer Website hat. Sprich, man sieht da Arbeiter in unterschiedlichen Firmen, als Kfz-Mechaniker, als Pfleger in der Fleischindustrie aus allen möglichen Nationen. Und da haben wir dann unter anderem auch die indischen Arbeiter wieder gesehen, die in der Fleischindustrie gearbeitet haben, mit denen wir gesprochen haben, die mittlerweile gekündigt waren, also wirklich sehr verzweifelt waren, aber auf der Website noch als, ich sag mal, ja, erfolgreich vermittelte Lösung angepriesen wurden. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie genau das funktioniert, und auch ein bisschen überlegt, wie gehen wir da ran. Weil wenn wir als Journalisten dann sagen, ja, wie funktioniert denn das, läuft man ja relativ schnell gegen eine Wand und man kommt nicht weiter.
Absolut.
Weshalb wir uns überlegt haben, okay, wir geben uns als Fleischereibetrieb aus und fragen mal an, wie einfach ist das jetzt, an Leute zu kommen. Wir haben so getan, als würden auch wir Personal suchen, 3 Leute, 4 Leute für einen kleinen Betrieb, und haben quasi ja angefangen, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Wie lief das dann?
Wir haben miteinander telefoniert, erklärt, was unser Unternehmen ist, was wir suchen. Aber wir haben Jan dann erst auch als sehr gesprächig wahrgenommen. Dann hieß es eben relativ schnell, okay, einer kostet 2000 Euro. Das ist die Gebühr, die man als Arbeitgeber bezahlt. Dass die Arbeitnehmer noch bis zu 10.000 Euro an irgendwelche Vermittler in Indien bezahlen und das alles total intransparent abläuft, darüber wurde nicht gesprochen. Mhm. Aber man hat trotzdem schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie hier mit der, ja, ich will es fast gar nicht sagen, aber mit der wahre Mensch umgegangen wird, weil wir quasi unsere Gebühr zahlen, und dann wurde auch verhandelt, und letztendlich haben wir ziemlich schnell einen, ja, unterschriftsreifen Vertrag bekommen und per E-Mail dann auch noch ein Sonderangebot, und zwar hieß es da: PS, wenn Sie 3 Mitarbeiter einstellen, bezahlen Sie nur 2. Der 3. Mitarbeiter ist für Sie kostenlos. Und wenn man das so schwarz auf weiß liest,
das ist Wahnsinn.
Ja, ist einem, glaube ich, relativ schnell klar, dass das irgendwie hier nicht wirklich eine Relevanz hat, wie es den Menschen bei dem ganzen Prozedere geht.
Habt ihr euch bei dieser Janan S. als Journalistin zur Kenntnis gegeben?
Im Laufe der Zeit natürlich. Und daraufhin hat Janan S. entgegnet, dass man sich ja ausdrücklich von überhöhten und intransparenten Gebühren distanzieren würde, die ja die Arbeitnehmer bezahlt haben. Sprich, man hat einfach die Verantwortung von sich gewiesen. Und nochmal betont, dass die Vermittlung eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sei, wo wir uns unseren Teil gedacht haben, wenn man vorher hört, nimm 3, zahl 2, und dann spricht die Personalvermittlung, die einem diese Leute besorgt, von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ja, sind, glaube ich, keine Fragen mehr offen.
Mindestens fragwürdig auf jeden Fall. Sag mal aber, Westfleisch, diese Firma, über die wir die ganze Zeit sprechen, wie viele Menschen wurden denn durch Janan S. an die Fleischfabrik vermittelt?
Ja, also unseren Informationen zufolge hat Westfleisch über 100 Menschen durch Janan S. rekrutiert, und auch Westfleisch weiß natürlich die Verantwortung von sich und sagt, das habe man nicht gewusst. So eine Vermittlungsgebühr sei von Anfang an eigentlich ausgeschlossen gewesen in der Zusammenarbeit mit Janan S., und man habe die Zusammenarbeit auch direkt beendet. Dieses Muster, dass die Unternehmen die Verantwortung von sich weisen, das verurteilen, aber irgendwie auch sagen, so richtig gewusst haben wir es auch nicht und wir können nichts dagegen tun. Mich hat das schon sehr daran erinnert, wie es auch in der Pandemie lief.
Die Corona-Krise hat die Missstände in der Branche deutlich sichtbar gemacht. In einigen Betrieben gab es massenweise Infektionen.
Weil auch damals wurden ja Subunternehmer in die Verantwortung gezogen und es wurde gesagt, okay, die sind dafür zuständig, dass die Leute hierher kommen. Und genau das sollte ja eigentlich nicht mehr möglich sein.
Oftmals ausbeuterische Arbeitsbedingungen, unwürdige Unterbringung der häufig ausländischen Mitarbeiter. Schlachthöfe sollen die Verantwortung für solche Missstände künftig nicht mehr auf Subunternehmer abwälzen können.
Die Corona-Pandemie ist ja zwar vorbei, aber die Muster, die scheinen die gleichen geblieben zu sein. Wie geht denn Westfleisch jetzt mit den Ergebnissen eurer Recherche um?
Westfleisch verurteilt das, was wir quasi mit unserer Recherche herausgefunden haben, und bedauert das und sagt, man gelobe Besserung. Man will das jetzt anders machen, man will das selbst in die Hand nehmen. Man kümmert sich auch in den Ländern vor Ort darum, beispielsweise in Vietnam, dass man dort mittlerweile ein eigenes Rekrutierungsbüro hat. Das heißt, es gibt eine Firma, die heißt Westfleisch Vietnam, die ist vor Ort und rekrutiert die Leute vor Ort und dort soll dann quasi alles besser werden. Sprich, da sollen die Leute eine faire Visumsvergabe bekommen, auf fairem Wege nach Europa kommen und eben nicht ausgebeutet werden und Opfer werden von dubiosen Vermittlungsstrukturen. Und das heißt, die haben eine eigene Facebook-Seite, die haben eine eigene Website, wo man ganz klar sieht, dass deutsches Personal vor Ort in Vietnam trifft sich mit vietnamesischen Menschen, die dann wiederum nach Deutschland kommen. Und das Ganze wird als riesige Chance, fast ein bisschen als Abenteuer Deutschland verkauft.
Und wie funktioniert das?
Ja, also erstmal denkt man ja, okay, es ist sicherlich gut, wenn ein deutscher Konzern die Verantwortung übernimmt, auch in diesen Ländern. Allerdings haben wir herausgefunden, dass es auch bei Westfleisch in Vietnam, dass da auch nicht alles rund läuft. Wir haben dann Zugriff auf eine Liste bekommen, wo fein säuberlich aufgelistet war, welche Arbeiter wie viel Tausende Euros an Gebühr oder auch an Kaution bezahlt haben sollen, aber auch an wen dieses Geld ging. Sprich, dort war eben auch konkret genannt, welche Mitarbeiter von Westfleisch oder auch von anderen Vermittlungsagenturen diese Gebühren oder auch diese Kautionen in Empfang genommen haben sollen. Und auch da haben wir mit vietnamesischen Arbeitern drüber gesprochen, die haben uns das alle bestätigt.
Đưa con đi là 3.000. 3.000 của con nó động vào cho trung tâm môi giới là 3.000.
Die haben alle gesagt, ja klar, haben wir irgendwie Geld bezahlt. Und das Ding an dieser Liste war, die wir bekommen haben, dass wir da genau nachverfolgen konnten, okay, an wen ging das? Es war da alles fein säuberlich aufgeführt. Und da war eben auch das Kürzel WFVN AG, also Westfleisch Vietnam AG. Wo wir natürlich ins Stutzen gekommen sind. So, was hat diese Firma da zu suchen? Und letztendlich haben wir dann einen Namen wieder entdeckt von einer vietnamesischen Mitarbeiterin, die auf Facebook auch auf Fotos zu sehen ist. Und diese vietnamesische Mitarbeiterin hat auch ein Westfleisch Namensschild und taucht im Endeffekt auf dieser Liste auf, unter den Menschen, die Gebühr kassiert haben.
Ah, okay.
Und auch darüber haben wir natürlich mit vietnamesischen Arbeitern versucht zu sprechen. Erstmal kann man, glaube ich, sagen, die waren mit der Arbeit hier in Deutschland sogar sehr zufrieden, aber auf diese Frau angesprochen haben sie uns gesagt, das Gesicht kenne ich nicht, aber den Namen, den kenne ich. Das ist die Frau, die von mir tausende Euros an Gebühr kassiert hat.
Das heißt, der Vorwurf ist, dass auch die Westfleisch Vietnam AG Geld von den Arbeitskräften verlangt, dafür sie nach Deutschland zu vermitteln, an Westfleisch selbst. Was sagt Westfleisch hierzu?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Westfleisch hat uns das auf Anfrage bestätigt und sagt, dass es in der Anfangsphase der eigenständigen Rekrutierungsbemühungen zu Vermittlungspauschalen kam. Also die bestätigen uns, dass dort Geld kassiert wurde, verweisen aber auch darauf, dass es in Vietnam ja gängig und rechtskonform sei. Außerdem hat Westfleisch darauf hingewiesen, dass diese Pauschalen eine angemessene und vertretbare Höhe hatten und mehrwöchige Sprachkurse und Schulungen dabei gewesen wären.
Jetzt ist das Thema Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ja kein neues. Wir haben eben schon über den Skandal während der Corona-Pandemie gesprochen. Hat denn die Politik das Thema aktuell im Blick? Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist ein hochpolitisches Thema. Also gerade unter dem Aspekt, dass es in dieser Branche schon sehr häufig Skandale gab und in der Pandemie zuletzt das dermaßen hochgekocht ist, war die Politik da immer involviert.
Akkordarbeit zum Mindestlohn und das bei Temperaturen unter 10 Grad, 6 Tage die Woche. Das ist Alltag in vielen deutschen Schlachthöfen. Die Corona-Krise hat, bedingt durch die zahlreichen Ansteckungsfälle, Missstände und unwürdige Arbeitsbedingungen offengelegt.
Und als damals rauskam, unter welchen Arbeitsbedingungen die Leute in der Fleischindustrie arbeiten, hat der Arbeitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, sich sehr gegen die Arbeitgeber gestellt.
Ich habe Bilder von Wohnungen zu Sicht bekommen, die wirklich in einem erbärmlichen Zustand gewesen sind. Ich nenne ein solches System die organisierte Verantwortungslosigkeit.
Und hat gesagt, damit muss Schluss sein. Wir machen ein neues Gesetz, so geht es nicht weiter. Und dann fragt man sich, ja, wie steht die Politik, wie steht Karl-Josef Laumann heute dazu? Und wir haben wochenlang probiert, mit ihm in Kontakt zu treten. Das war ein Hin und Her, aber letztendlich hat Minister Laumann uns nur schriftlich geantwortet. Und ja, im Prinzip mitgegeben, dass er erwartet, dass sich die Vermittlungsagenturen an faire und ethische Standards halten. Dazu gehört, dass keine Vermittlungsgebühren für die Angeworbenen anfallen. Sprich, er hat sich versucht, auf die Seite der Betroffenen zu stellen, aber nichtsdestotrotz haben diese Menschen ja Vermittlungsgebühren gezahlt. Mhm. Er hat dann nur noch mal darauf verwiesen, dass Missständen nachgegangen werden muss.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn, wie sich die Lage für die Arbeiter verbessern könnte?
Ich habe mit Mi Wu gesprochen, die ist Menschenrechtsexpertin, beschäftigt sich viel mit Migration aus Asien oder Arbeitsmigration. Das heißt, wie kommen die Leute aus Asien hierher? Sie kennt sich mit Vermittlerstrukturen aus.
The employers also have a responsibility to make sure and monitor and make sure that they're the workers that they are hiring that were brought to them by the agencies are not being exploited by the recruitment process. They can't say, oh, I don't know anything. We just, you know, paid this agency and I have no idea.
Und sie hat quasi auch nochmal appelliert, dass diese großen Konzerne, die von den Arbeitern aus Asien profitieren, sich nicht einfach so aus der Verantwortung ziehen können, sondern die müssten Verantwortung übernehmen, die müssten für ihre Leute einstehen, die müssten sie fair bezahlen, die müssten auch gucken, dass sie auf normalem und fairem Wege hierher kommen und dass das eigentlich das bare minimum für Arbeitnehmer sei.
You need to have accountability, you need to have responsibility. This is basic protection of migrant workers, full stop.
Luke, schön, dass du zu Gast warst hier bei FKM und alles Gute.
Vielen Dank.
WDR-Journalist Luke Öppert hat zusammen mit seinem Kollegen Julius Baumeister ein halbes Jahr lang zu den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie recherchiert. Ihren Film für das Magazin Monitor verlinken wir euch bei uns in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Claudia Schaffer und Lukas Waschbüsch. Produktion Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Fössner-Weresch, Marinuel Sviler und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Gerichtssaal 237 von meinen NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther. Die beiden sprechen dort alle zwei Wochen über spannende Fälle, die in diesem Gerichtssaal 237 verhandelt werden. Als Gerichtsreporterin ist Elke immer mit dabei, wenn dort über ein Verbrechen verhandelt wird. Es geht um Tötungen im Cannabiswahn, illegale Autorennen, Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Im Gespräch mit Anna schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in ARD Sounds. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Und den Link, den packen wir euch sicherheitshalber nochmal bei uns in die Shownotes.